Ja, es ist merkwürdig, wenn ich hier bin. In meinem Alter von 72 ist man so ungefähr wie ein Auto, was 200.000 Kilometer gefahren hat. Und da geht dann schon mal was kaputt. Und als ich das letzte Mal hier war, Ende Juli, war das mein erster Auftritt nach einer Prostata-Operation, die sehr gut verlaufen ist. Heute stehe ich hier, 5 Wochen nach einer Wirbelsäulenoperation, und das ist wieder der erste Auftritt. Ich bin heute den ersten Tag nach der Operation schmerzfrei, ohne Schmerzmittel. Heute früh keins genommen. Bis jetzt. Das erste Gebot. Nichts ist einfacher wie das. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Eigentlich doch ganz einfach. Ich erkenne Gott an und alles ist in Ordnung. Und wenn es so wäre, das wäre doch toll. Und wenn das 7 Milliarden Menschen tun würden, dann wäre die Welt anders. Jetzt könnte ich die Predigt eigentlich schon aufhören. Aber das Ding hat einen Haken. Und der Haken ist der, dass Gott uns als sein Ebenbild geschaffen hat. Also als sein freies Gegenüber. Und er überlässt es uns, was wir mit ihm zu tun haben wollen. Und damit wir nicht völlig orientierungslos sind, nennen manche Theologen die 10 Gebote die Notordnung Gottes, damit das Ding nicht aus dem Ruder läuft. Eine Empfehlung, ja, eine Verheißung. Man kann auch übersetzen, von der Bedeutung der Worte her, dieses Du sollst mit Du wirst. Und dann würde es heißen, wenn du dich darauf einlässt, auf diesen Gott, dann wirst du keine anderen Götter neben mir haben. Bevor wir dem jetzt etwas näher gehen, sollten wir erst einmal klären, von welchem Gott reden wir. Mir geht es zumindest so, man kommt irgendwo hin und das Wort Gott nehmen Menschen noch relativ schnell in den Mund. Für die einen gibt es das, für die anderen gibt es das nicht. Und wenn man sich mal darauf verständigt hat, dass es einen Gott gibt, dann redet man normalerweise über ein ziemlich diffuses Etwas. So genau weiß man dann auch nicht, wovon eigentlich die Rede. Da gibt es irgendwas Höheres. Wir wollen von dem Gott reden, der hier sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Auffallend ist an diesem Satz erstmal, dass Gott sagt, ich. Das könnte man ja auch ganz abstrakt ausdrücken. Nein, dieser Gott spricht. Der tritt mir als Person gegenüber. Nicht irgendjemand. Er tritt in meine Gegenwart und sagt, ich spreche zu dir. Dieser Gott ist also nicht irgendein anonymes Gebilde, ein Mann, eine Institution, eine Einrichtung und schon gleich gar nicht eine kirchliche Lehre. Auch kein Papst und kein Bischof und kein Superintendent. Dieser Gott ist eine Person. Er oder sie, das weiß man ja bei Gott auch nicht genau, ist er eigentlich männlich oder weiblich, also vergessen Sie die Bezeichnung. Er, Gott ist Gott, seine Person. Er oder sie tritt mit dir und mit mir in Beziehung. und sagt, jetzt gehen wir ein Wort weiter, ich bin. Er sagt also nicht nur ich, sondern er sagt als zweites, ich existiere, ich bin wirklich da. Ich bin nicht irgendein Gott, ich bin dein Gott und ich suche die Beziehung zu dir. Ich suche dein Vertrauen. Es lohnt sich, dass du dich ganz und gar auf mich einlässt. Vertrau mir doch die Kontrolle deines Lebens an. Ich will für dich sorgen und will dich führen. Und ich habe ein Herz für dich und für alle Menschen. Haben wir das nicht heute gesungen, ganz am Anfang? Ich habe ein Herz für alle Menschen. Von dem Gott reden wir. Ich bin Gott für dich, ich bin dein Herr und dein Gott, dein Vater, deine Mutter. Oder einfacher ausgedrückt, ich bin dein Chef, deine Chefin, im guten Sinn des Wortes. Es geht nicht darum, ob Gott das sein will oder ob ich das will. Darauf lässt er sich gar nicht sein. Er sagt, ich bin es. Ob es dir passt oder nicht. Ich bin dein Chef. Ich bin deine Chefin. Egal, ob du das anerkennst. Dieser Gott, ewig, heilig, vollkommen. Dieser große Gott, ich glaube, auch das haben wir gesungen, tritt mir gegenüber und sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Lass dich auf mich ein, ich habe ein Herz für dich und für alle Menschen. Als ich das Wort Chef gerade in den Mund genommen habe, waren die Reaktionen in den Gesichtern sehr unterschiedlich, soweit ich das von hier vorne erkennen konnte. Mit den Chefs ist das ja so eine Sache. Wir kennen das ja, wenn wir plötzlich erleben, dass der Vater den Chef rauskehrt und sagt, die 17 Quadratmeter, die reichen nicht, ich brauche mehr. Oder die Mutter, die Chefin. Wir kennen das, wenn unsere Chefs am Arbeitsplatz uns mal zeigen, wo oben und wo unten ist. Das ist dann nicht so richtig schön. Ist das das Gottesbild, was wir in uns tragen, wenn wir sagen, Gott ist mein Chef, Gott ist mein Herr? Sagen Sie nicht zu schnell, das ist nicht mein Gottesbild. Weil wir sind durch vielfältige Dinge alle darin aufgewachsen und tragen in uns dieses fast brutale Verständnis von Gott. Er lässt die Sachen liegen, er kümmert sich nicht, er keilt irgendwo rein. Das ist ein völlig verqueres Bild, aber es ist in uns. Und durch unser Verhalten reproduzieren wir es immer wieder, weil manchmal verhalten wir uns selber als diese ungerechten Chefs und sagen, ich will erstmal klar haben, wenn ich hier bin und solange ich hier irgendwas zu sagen habe, läuft das so, wie ich will. Ne, kennen Sie den Satz? Vielleicht auch von sich? Auch mal gegenüber dem Ehepartner gesagt? Dann sind wir in diesem Gottesbild. Das ist nicht der Gott, von dem hier die Rede ist. Der Gott, von dem hier die Rede ist und der hier redet, ist ein Gott der Hingabe. Hingabe ist sein Chefverständnis. Das wissen wir allerdings auch als Unternehmensberater, wenn wir in Unternehmen reingehen, wenn sie große Unternehmen haben und die Chefs sind nicht bereit zur Hingabe an ihre Mitarbeiter, können sie die Unternehmen vergessen. Das heißt, das ist gar nicht so weit weg. In kleinen Unternehmen merkt man das sehr schnell, aber in großen ist es fast noch wichtiger. Und wir kennen viele Beispiele von hingegebenen Chefs, die in riesigen anonymen Organisationen ihr Leben hingeben. Es gibt auch Chefs, die ihr Leben hingeben für ihr Land. Wir haben gerade drei erlebt. Machen Sie das mal nach, um eine Regierung zu ringen. Und ich weiß nicht, wie viel, 24 oder 36 Stunden ohne Pause, Tag und Nacht, unter völlig unterschiedlichen Meinungen über einen Gegenstand, sich zusammenzuringen und sagen, um der Verantwortung für müssen wir eine Lösung finden. Wir schimpfen so viele über diese Leute. Ich denke manchmal, erstmal so viel Hingabe nachmachen in unserem Feld. Nächte durchmachen, ringen um Einheit. Und auch bereit zu sein, dass es mal richtig schief geht. Von diesem Gott reden wir. Dem Gott, der die Kraft des Heiligen Geistes ausgießt und Ströme lebendigen Wassers ausgießt. Und das ganz praktisch. Er wirksam wird in uns und durch uns. Und über diesen Gott wollen wir reden. Und zwar aus einem Blickwinkel des Neuen Testamentes. Man könnte nun viel darüber reden, der Gott des Alten Testaments, der Gott im Islam und der Gott, das tun wir heute nicht. Wir reden über den Gott, der sich in Jesus Christus aufgemacht hat und Mensch geworden ist, damit wir endlich kapieren, dass es sich lohnt, mit diesem Gott zu leben und ihn Chef über mein Leben sein zu lassen. Sie merken schon, ich mache heute ein bisschen rum an dem, ist er wirklich Chef über mein Leben? Wenn ich an diesen Jesus denke und ich frage mich, warum ich noch Christ bin, dann einfach deswegen, weil ich bisher kein besseres Angebot gefunden habe als den Jesus. Und wenn man so durch die Lande zieht, macht man ja schon mal Wettbewerbsanalyse. Vielleicht gibt es was Besseres. Es kommt schon mal vor, dass ich irgendwo drüber stolpere, dass jemand versehentlich merkt, dass ich Christ bin. Und ich ihm das dann auch sage. Und der völlig, was willst du mit Jesus? Meine Antwort ist normalerweise, mach mal Wettbewerbsanalyse. Ich habe noch nichts Besseres gefunden. Wenn du was Besseres findest, komm, erzähl mir das. Es ist das beste und das dichteste Angebot zu jenem Gott, der eine tiefe Herzensbeziehung zu mir aufbauen will. Es ist das beste und tiefste Angebot eines Gottes, der für mich stirbt, der sich für mich hingibt, der mein Leben wieder aufrichten kann, auch wenn es eigentlich nichts mehr aufzurichten gibt. Über diesen Jesus habe ich Zugang zu dem Gott, der mich abgrundtief liebt und dem ich vertrauen darf. Und wenn ich mich auf diesen Gott einlasse, dann ist der Satz nicht mehr so weit weg. Du wirst keine anderen Götter neben dir haben. Dann kommt diese Bedrohung weg. Du sollst keine anderen Götter, du sollst das nicht. Nein, du wirst nicht, weil du geliebt bist. Und seine Gegenwart hat alles, was meine Seele braucht. Auch das war schon in den Liedern. Martin Luther drückt das so aus im Katechismus, mit dem Herzen an ihm hängen und an nichts anderem. Und er hängt an meinem Herz.
naja, jetzt könnte ich wieder aufhören. Jetzt ist aber die kritische Frage, ist das in meinem Leben wirklich so? Und da sollten wir jetzt noch ein bisschen Zeit verwenden. Ich möchte dich ermutigen, jetzt darüber nachzudenken, ob es nicht vielleicht doch den einen oder den anderen Gott gibt, der quasi gleichberechtigt neben diesem Gott steht, der dir vielleicht sogar im täglichen Leben wichtiger ist. Nicht so in den Gedanken und von dem, was wir sonntags glauben, sondern im täglichen Leben, so unterwegs. Dazu verteilen wir jetzt ein paar Karten. Jeder bekommt eine Karte und nicht mehr. Und ich gebe dazu ein paar Anregungen. Und Sie sind herzlich eingeladen, falls Ihnen ein solcher Nebengott einfällt, ihn aufzuschreiben und heute zu opfern. Wir haben nachher Gelegenheit, diesen einen Nebengott, den Sie möglicherweise finden, dann hier vorne in eine Schale zu tun, damit Sie ihn wirklich ausliefern. Aber erstmal müssen Sie ihn finden. Also es gibt vielleicht auch viele Kandidaten. Wir wollen uns nur auf einen konzentrieren und dazu gebe ich Ihnen ein paar Anregungen. Und lieber Sie opfern heute einen Nebengott und den richtig als fünf nur halb. Während Sie so nachdenken, was denn der mögliche Nebengott oder die Nebengöttin sein könnte, möchte ich Ihnen, während Sie jetzt so suchen, ein paar Anregungen geben, Beispiele. Und die Überschrift zur Suche ist ganz einfach. Fragen Sie sich, woran hängt mein Herz? Woran hängt mein Herz? Und keiner von Ihnen und keine erzählt mir, dass es nur an Jesus hängt. Woran hängt mein Herz? Und das Herz darf ja auch an vielem hängen. Die Frage ist, wie die Prioritäten sind. Ein häufiger Nebengott bin ich selbst. Weil es sein kann, dass ich in einer kritischen Situation mich selber doch wichtiger nehme wie Gott. Das ist so ein Reflex, den ich bei mir kenne, wenn so die Situationen einfach nicht klappen und dann kommt so ein Reflex, jetzt musst du das selber in die Hand nehmen. Hilft dir ja doch keiner. Oder so ein Satz in mir, außer mir kann es keiner. Das ist dieser Wechsel, wo plötzlich ich wichtiger bin wie Gott. Wir Männer haben noch oft einen ganz anderen Gott. Kennen Sie den, wenn Sie mit Männern zusammen sind? Über was reden Männer gerne als erstes, wenn sie reden? Und dann am besten eine ganze Stunde lang. Übers Auto. Fußball. Fußball, ja. Unterschiedlich, ne? Je nach Ecke. Wenn Sie mal dann reinhören in sich selber oder über den anderen, da gibt es ein ganz unterschiedliches Reden darüber. Oft erlebe ich dieses Reden zu verhindern, dass ich wirklich mit dem anderen in Beziehung trete. Lass uns so lange über Fußball und Auto reden, damit wir bloß nicht drüber reden müssen. Wie geht's dir denn? Das ist der gleiche Punkt. Plötzlich wird etwas wichtiger, dominiert. Die Zeit wird zugemacht mit Auto, mit Fußball. Und ich bin völlig zugeballert. Ich habe das andere gar nicht mehr. Also schicken Sie mir eine neue Homepage über irgendein neues Volvo-Modell und ich bin erstmal weg für eine Stunde. Dann zählt für mich gar nichts und dann wird das ist mein Halbgott. Auch ganz blöd. Mein ganzer Gedanke kreist darum. Ich habe mir sagen lassen, dass es auch so kleine Geräte gibt, die so eine Gottfunktion spielen können. Kennen Sie die?
Das sagt meine Frau schon mal über mein Smartphone. Ja, wo man plötzlich gar nicht mehr von wegkommt. Es kann aber auch das Netz selber sein. Wie viele gerade auch jüngere Menschen, aber auch ältere, leben inzwischen in den Sphären des Netzes, wo das, was sie dort erleben, wirklicher ist, was sie fasziniert. Natürlich kann ich auch im Netz die Spuren Gottes suchen, aber die Frage ist, habe ich diese Entscheidung getroffen oder lasse ich mich von der Faszination dessen, was mich überrollt, völlig einlullen? Wohlgemerkt, nur ein Nebengott auf die Karte. Ja? Sie merken also, bitte suchen Sie sich den kritischsten raus, nicht fünf, einen, den es heute gilt zu opfern. Für manche Menschen ist es auch der Job. Im doppelten Sinn. Wenn ich ihn drohe zu verlieren, wo es zutiefst eine existenzielle Frage ist, dominiert mich meine Angst und ist meine Angst größer als das Vertrauen in diesen Gott? Aber der Job auch in einer anderen Form. Und das ist wieder bei Männern und Frauen etwas unterschiedlich. Bei uns Männern ist es sehr stark auch die Beförderung und der Status. Ja, nehmen Sie einem Mann seinen Job in der Rolle weg, dann ist er schon halb kaputt. Ich werde degradiert oder verliere einen verantwortungsvollen Posten. Ich habe ja keine Bedeutung mehr. Wo plötzlich die Bedeutung im Betrieb der Gott wird. Wenn ich nicht jetzt die nächste Beförderung kriege, kann ich eigentlich hier nicht mehr arbeiten und leben. Das erwürgt mein Leben. Plötzlich stehe ich wieder im Mittelpunkt. Da gibt es auch so Spezialgötter. Ich muss einfach von meinem Beruf reden, bei Ingenieuren. Das ist die Technikverliebtheit. Kennen Sie das so Menschen, die auch hinter Computerprogrammen, so Hacker-Mentalität, die haben überhaupt nichts mehr anderes. Die leben in ihrer Maschine, die leben in ihrem Turbolader, rauf und runter, die kennen ihn in- und auswendig. Die ganze Welt besteht daraus. Aber lassen Sie es noch ein bisschen praktischer werden. Manchmal ist es auch eine Frau bei uns Männern, die wir anbeten, um der unser Denken, Fühlen und Handeln kreist und die erste Stelle in meinem Leben eingenommen hat. Manchmal ist auch die Ehefrau wichtiger geworden wie Jesus. Oder ein Mann im Leben einer Frau. Der Partner als Halbgott. Ich liebe dich abgöttisch. Der Satz ist eigentlich schon Programm. Und schließlich kann es sein, und das ist mein letztes Beispiel, dass meine Probleme und meine Krankheit mein Gott werden. Und dazu erlauben Sie mir einen kleinen Exkurs und ein persönliches Beispiel. Auf meiner Karte heute steht Wirbelsäulenschmerzen. Ich hatte eine Operation der Wirbelsäule und danach ging es mir richtig schlecht. Das ist genau 5 Wochen her. Alles drehte sich nur noch um die Schmerzen und die Sorge, ob ich je wieder gut laufen kann. Und dann passierte Folgendes. Ich saß mit heftigen Schmerzen in einem Weihnachtsgottesdienst. Dazu muss ich sagen, dass ich die Heiligabendgottesdienste überhaupt nicht leiden kann. Ich finde sie kitschig und daneben. Also ich saß da aber. Was sollte ich sonst tun? 600 Teilnehmer und hatte Schmerzen. Und zwar richtig. Wer weiß, was Nervenschmerzen sind, der weiß dann, was ich hatte. Im Gottesdienst bekam jeder Teilnehmer einen Strohhalm. Und ich sah plötzlich mich als Strohhalm. Die Aufgabe war es, die der Prediger, die Teilnehmer, die 600 aufgefordert hat: Wenn ihr nicht bereit seid, diesen Strohhalm in die Krippe zu legen, dann habt ihr hier heute Abend nichts zu suchen. Das hat er wörtlich gesagt. In der katholischen Kirche ist das schon mal ein Wort, ne? Aber das, was ich gesehen habe, ist, ich sah mich plötzlich als Strohhalm. Meine Existenz mitten in den Schmerzen. Und wurde mir schmerzlich klar, die Schmerzen waren der Mittelpunkt meines Lebens geworden. Und die Frage, die ich hatte, ob ich bereit war, in dieser Situation mit diesen Schmerzen, ich konnte wirklich kaum gehen in dem Moment, mich zu Jesus zu schleppen, nämlich der Krippe da vorne, und diesen Strohhalm da reinzulegen. Da war aber ein zweites Hindernis, was mich überrollte. Ich habe in meinem Leben Jesus als erwachsenen Menschen kennengelernt. Jetzt meine ich Jesus als erwachsenen Menschen, nicht mich als erwachsenen Menschen. Ich habe ihn kennengelernt als Heiland, als Retter, als Freund, als Herr, als Auferstandenen, als Gekreuzigten, als Leidenden und. Aber ich meinem Leben, einem neugeborenen Kind in der Kontrolle zu übergeben, und ich als gebrochener Strohhalm und dann einem Kind, das kann doch noch gar nichts. Ich habe mein Leben noch nie dem hilflosen Gott übergeben. Der kleine Jesus will keine anderen Götter neben sich haben. Ich, der kleine Jesus, will, dass du, der Strohhalm, nicht deine Schmerzen und deine Gebrochenheit wichtiger nimmst als mich, das kleine Kind. Das ist mein Strohhalm. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Nicht dich selbst, nicht dein Auto, nicht deine Schmerzen, was immer es ist. Lasst uns jetzt einfach die Nebengötter einsammeln, die ihr so gefunden habt. Jeder einen, wer keinen hat, umso besser. Und wer einen aufgeschrieben hat, der schreibe ihn einfach auf und opfere ihn. Ich weiß nicht, wo du den Korb hinlegen willst, irgendwo tu ihn dort hinein. Und wenn genügend Zettel drin sind, dann labe ich mir vielleicht den einen oder anderen einfach uns allen vorzulesen, damit wir auch einfach nochmal den Herrn darüber preisen können, dass er mehr Platz gewonnen hat. Wenn ihr diesen einen Nebengott hier nach vorne bringt, und das ist die Verheißung, dann wird er keine Macht über euch haben. Diese Stelle wird dann Jesus einnehmen. Das ist der Weg vom Platz hierher. Komm, Herr Jesus, komm. Lass dein Wasser des Lebens fließen. Komm jetzt und nimm du den Platz des Nebengottes, der frei geworden ist, in meinem Leben ein. Komm und fülle du diesen Platz jetzt aus durch deine Gegenwart. Ich möchte den Heiligen Geist in mir fühlen. Wir haben vorher ein Zeugnis der Taufe des Heiligen Geistes gehört, das eine von euch erlebt hat, mit dieser überflüssenden Wärme, mit dieser unendlichen Liebe, die einen übergossen hat. Herr Jesus, und ich bitte dich jetzt um diese leere Stelle, die dort entstanden ist, dass du überfließen lässt von deinem Geist, hineinfließen lässt, neues Vertrauen, neue Geborgenheit, neue Zuversicht. Und wir danken dir, dass du alle diese Nebengötter, dass du dein Leben für diese Nebengötter hingegeben hast. Herr, dass wir tiefer verstehen, was es heißt, das Opfer, meine Probleme, meine Krankheit, das eigene Ich, die Filme, YouTube geopfert, die Sorge um den Vater geopfert, die Gitarre geopfert, meine Arbeit, das Arbeiten ohne Ende geopfert, mein langes Leben geopfert. Wir legen es unter dein Kreuz, weil du den Opfertod für uns gegangen bist. Du bist gestorben und auferstanden für uns. Und du hast dieses Auseinandersetzen in uns auch ausgehalten. Du hast die Nebengötter aufgehalten. Und wir bringen dir jetzt deine unendliche Güte und Liebe für uns. Übergieße du uns ganz und komme du auch dann mit deinem Brot und deinem Wein genau an diese Stellen, die jetzt frei geworden sind.